Hallo und herzlich willkommen zu Untermenschen, dem Podcast für Pferdetrainer und Psychotherapeuten oder Reiter und Menschen. Unser heutiges Thema sind Muster und Symptome und warum die vor allem wichtig sind, beziehungsweise warum es oft gar nicht so einfach ist zu erkennen, was ist was, warum das Ganze aber trotzdem elementar wichtig ist, gerade um euch an euer Ziel zu führen.
Ganz wichtig, ja. Und wir stellen uns da einer schwierigen Aufgabe,
ja.
Und gleichzeitig einer absolut notwendigen Aufgabe, um Entwicklung möglich zu machen und vielleicht auch unsere Ideen nachvollziehbarer zu machen. Und von daher eine komplexe Folge, aber eine ganz wichtige.
Bis gleich.
Ja, hallo ihr Lieben. Heute haben wir uns das bisschen technische Thema Muster und Symptome ausgesucht und keine Sorge, wir haben uns viel Gedanken vorher gemacht über Beispiele und versuchen euch da jetzt gut mitzunehmen. Aber es ist schon ein Thema, wo wir einfach wieder so einen Moment hatten, wo wir ganz viele Gemeinsamkeiten zwischen unseren Berufen gefunden haben, ja, und festgestellt haben, dass uns beide diese Unterscheidung zwischen Mustern und Symptomen beschäftigt. Ich meine, Grundidee ist, vielleicht jetzt mal doch ein bisschen theoretisch vorab, dass es ein Unterschied ist, ob ein Problem, ein Symptom jetzt singulär auftritt,
genau, ja.
Und quasi
nur
in
einem
sich,
Setting, ja.
Genau, in sich, in einem Setting begrenzt, quasi schon das Gesamtproblem darstellt, oder ob es quasi dahinterliegend noch ein Muster gibt, dessen Folge dann das Einzelsymptom oder das Einzelproblem ist. Oder manchmal ist es sogar so, dass das einzelne Symptom gar kein Einzelsymptom ist, sondern dass es an anderen Stellen vielleicht noch vergleichbare Symptome gibt, die aus dem gleichen Muster herrühren. Und die sehen sich nicht immer so super ähnlich.
Das
macht es schwierige. Jetzt, um es nochmal ein bisschen konkreter verständlich zu machen, erzähl doch mal aus deinem Job so ein Beispiel, was wäre ein Symptom und was wäre vielleicht ein zugehöriges Muster, dass ich da so eine Vorstellung nochmal kriege, wie das dir so begegnet.
Also ich habe da jetzt gerade nochmal nachgedacht, wir hatten schon eine missglückte Folge,
ja.
Die war uns dann eben doch zu unprofessionell vor lauter Authentizität.
Ja, ja.
Aber ich glaube, ganz einfach zu erklären ist es einfach so, es gibt zum Beispiel das Muster, dass nie die Rangordnung geklärt wurde zwischen Mensch und Pferd.
Aha.
Das heißt, der Mensch ist immer recht inkonsequent und das Pferd ist in dem Sinne sozusagen nicht erzogen und es ist immer eigentlich so, dass das Pferd entscheidet.
Okay.
Und ein Symptom davon kann dann sein, dass das Pferd zum Beispiel beim Reiten unglaublich unaufmerksam ist und auf viele Hilfen nicht ordentlich reagiert.
Könnte das dann sein, dass das Pferd also sowohl ängstlich unaufmerksam ist, als auch, wie soll ich sagen, dickfällig unaufmerksam? Also
beides,
könnte,
genau, das ist,
könnten das beides Symptome von dem gleichen Grundmuster quasi
ja, genau,
sein?
Ja, genau. Also das hängt meistens so ein bisschen vom Typ Pferd einfach ab. Es gibt dann die Variante, die dann eben einfach so ein bisschen stoisch wird und abschaltet und das einfach nicht so ernst nimmt, was der da oben drauf sozusagen für Signale sendet.
Ja.
Aber es gibt auch die Art von Pferd, die einen sehr, sehr hohen Sicherheitsanspruch haben.
Ja.
Es sind meistens die, die in der Herde unglaublich ranghoch sind, weil es ihnen eben, ja, als Mensch würde man sagen, niemand anders recht machen kann und sie niemanden anders vertrauen können.
Ja.
Und diese Pferde tendieren dann ganz oft dazu, wirklich ängstlich, hektisch, manchmal fast schon panisch, unaufmerksam zu werden. Und da ist halt immer die Frage so, ist da dann, also wenn wir jetzt wieder zum Thema gehen, okay, was ist das Muster, was ist das Symptom? Also Symptom ist, sagen wir mal in dem Fall, die Unaufmerksamkeit und die Schreckhaftigkeit vielleicht.
Und das würde dann quasi dein Kunde dir auch als Problem präsentieren,
genau.
Ja? Also würde sagen, ich möchte daran arbeiten, mein Pferd ist immer total schreckhaft, zuckt immer in der und der Ecke der Reithalle zum Beispiel.
Genau.
Okay.
Und ein mögliches Muster kann eben sein, dass der Reiter sich generell wenig durchsetzt.
Mhm.
kann aber zum Beispiel auch bedeuten, dass der Reiter jedes Mal, wenn das Pferd so reagiert, zum Beispiel absteigt, aus der Situation geht. Also das ist, da gibt es schon sehr, sehr viele Variablen in meinem Job, aber was einfach wichtig ist, zu bedenken, dass es einfach meistens schon einen Hauptgrund gibt, der sich einfach durch den Alltag immer wieder durchzieht und der dann zu diesem Symptom führt.
Aber das, da muss ich jetzt nochmal nachfragen, dass ich es richtig verstanden habe. Es ist jetzt quasi so, dass wenn du ein schreckhaftes Pferd siehst, ja, also Pferd erschrickt in der Reithalle immer in der Ecke so und so und springt da dramatisch zur Seite, dass es sein kann, dass ein Muster dahinter steckt, aber nicht zwangsläufig sein muss.
Richtig.
Und das dann aber auch nicht sofort klar ist bei diesem Symptom erschrecken, welches Muster steckt dahinter, sondern es kann unterschiedliche Muster geben, die ganz zu richtig. Diesem Symptom. Ja,
genau.
Halt hart kompliziert, ne?
Richtig, also das ist so ein bisschen die Schwierigkeit und das macht zum Beispiel, vielleicht verstehen auch einige von euch jetzt, warum es oft so schwierig ist, wenn man einen Anruf bekommt oder eine WhatsApp oder einfach eine Nachricht, ja, mein Pferd macht dieses und jenes, hast du einen Tipp?
Ja.
Weil da ist natürlich eben erstens, wie du schon gerade festgestellt hast, es gibt unglaublich viele Varianten und da sind wir auch wieder bei der Selbstwahrnehmung und zusätzlich noch bei der Kommunikation. Das bedeutet, der Reiter kann jetzt natürlich erstmal merken, okay, verdammt, mein Pferd springt mir dauernd an dieser und jener Ecke in der Halle weg oder ist total unaufmerksam und ich komme nicht durch. Dann ist erstmal die Wahrnehmung, okay, das kommt natürlich auch den Typ Reiter an, aber vielleicht ist die Wahrnehmung, okay, ich vermittle ihm nicht genügend Sicherheit. Dann ist natürlich, hat man jetzt vielleicht den Typ Mensch, der dann sehr, sehr kritisch mit sich selbst umgeht. Das heißt, ich bekomme in der WhatsApp dann vermittelt, ja, ich glaube, ich muss da noch viel deutlicher werden, ich muss meinem Pferd mehr Sicherheit vermitteln, weil die hat immer total Angst in der Halle. Und dann ist aber die Möglichkeit, dass ich in die Halle komme, merke, dass es eine unglaublich selbstbewusste Stute ist, die null Angst hat, sondern einfach eher, also das, da merke ich jetzt gerade, da gibt es fast noch eine dritte Variable zu ängstlich sozusagen, zu stoisch und dann natürlich auch zu so einer, mir fällt gerade kein passendes Wort dazu ein, aber einfach Pferde, die unglaublich selbstbewusst sind, die zum Beispiel, und ich, da würde ich wirklich das Wort nehmen, genervt sind von unklaren
Signalen.
Ja, ja, und die dann zu so einem Verhalten neigen. Und das ist natürlich was halt nie ganz klar aus einer WhatsApp rausgeht oder aus einem Anruf, weil man sich erstmal muss man es wahrnehmen, dann muss man sich es eingestehen, dann muss man es entsprechend kommunizieren und
Ich habe jetzt gerade mal, also ich muss gestehen, ich habe da jetzt meinen inneren, sehr strukturierten Anteil jetzt mal gar nicht im Griff gehabt und habe mal einen Flowchart mitgemalt hier auf dem Blog, den wir nebendran liegen haben. Und es ist wirklich Wahnsinn, wie komplex das ist. Ja, also du hast richtig gesagt, was wird überhaupt als Problem wahrgenommen? Und wir haben auch schon in der Folge gesprochen über Wahrnehmungsschulung. Ja? Wahrnehmung kann so eine Bandbreite haben. Ja. Dann, wie wird's kommuniziert? Auch Kommunikation, ja. Wir könnten wahrscheinlich eine komplette Staffelserie hier von unserem Podcast nur über Kommunikation machen und hätten nur an der Oberfläche gekratzt. Ja, auch da gibt's so eine Bandbreite. Und dann hängt es natürlich auch ein bisschen zusammen mit der Persönlichkeit des Menschen, der wahrnimmt und kommuniziert. Ja, Bewertungen spielen eine Rolle. Und dann erst geht's zum eigentlichen Symptom, das aber ja dann oft noch gar nicht das Problem ist, sondern eigentlich geht's um das dahinterliegende Muster. Und da läge dann auch die Lösung drin. Ja. Also ein wahnsinnig komplizierter Prozess. Und wie du schon sagst, ne, das ist halt nicht in der WhatsApp zu klären und in meinem Beruf jetzt zum Beispiel nicht in der E-Mail zu beantworten. Ja, obwohl ich immer wieder auch die Kommunikation über E-Mail anbiet, wenn meine Klienten sich das wünschen, aber da steh ich vor dem gleichen Problem. Ja? Ich fühle mich fast meiner Sinne beraubt, weil es so viel gibt, was ich nicht weiß. Ja.
Und ich glaube, da sind wir beide wahrscheinlich ähnlich. Da kommen wir wieder zum Thema mit dem, wann ist es dann noch professionell, ja, weil wir richtig. Eigentlich gar nicht die richtige Information liefern können. Richtig. Und eine Sache, die mir jetzt auch gerade noch eingefallen ist, auch die bestimmt auch für deinen Kontext wichtig ist, die Frage ist immer eben, was steht zuerst oder was muss zuerst behoben werden? Ja. Eben das Symptom oder das Muster, weil es natürlich oft sein kann, angenommen, wir lösen dieses Problem jetzt in der Halle, aber das Muster, das dahinter steht oder die Verhaltensweise, die dieses Symptom hervorgerufen hat, die ist ja immer noch da. Das heißt, es kann sein, dass sich das dann in ganz anderen Settings äußert. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das in deinem Kontext auch durchaus möglich ist, weil du ja Wenn dir sozusagen ein Patient eine Sache kommuniziert und du und noch nicht klar ist, dass da ein Muster dahinter steht, dann kann natürlich die eine Sache gelöst sein und plötzlich tritt das in anderen Kontexten auf. Also passiert das oder
ist das gerade nur? Nee, das ist sogar relativ häufig. Es entstehen dann oft auch andere Symptome stattdessen an einer anderen Stelle. Und mir kommt gerade noch, also jetzt machen wir es erstmal sehr kompliziert, bevor wir es dann wieder einfacher machen, mir kommt jetzt gerade noch eine Komplexitätsebene, die in meinem Beruf vielleicht nochmal sehr speziell dazu kommt. Die meisten Muster, mit denen ich arbeite, sind nicht ausschließlich Nachteil, sondern die sind Nachteil in den Situationen, in denen sie zu bestimmten Symptomen führen. Die können aber in anderen Situationen eine sehr funktionale Strategie sein. Und die waren nahezu immer in der Vergangenheit Problemlösung. Ja. Ist es so eine sehr ambivalente Beziehung. Ja, oft ist auch die Botschaft, die Klienten sehr konkret äußern. Ich möchte dieses Muster loswerden. Ich möchte rausfinden, welches Muster dahinter steckt und ich möchte es loswerden. Und schon da muss ich recht unbefriedigend mit, ja, gucken wir mal, antworten, weil vielleicht, oder was der Klient wahrscheinlich meint, ist, das Muster in den Situationen loszuwerden, wo es ein Problem ist. Ja, also eigentlich geht es vielleicht darum, das Muster bewusster zu haben, mehr zu erkennen, mehr Wahlfreiheit zu etablieren, mehr steuern zu können, will ich ihm jetzt folgen oder nicht, weil in manchen Situationen ist es Bewältigungsstrategie und da darf es ruhig bleiben und da ist es uns wertvoll und wichtig und in anderen Situationen führt es zu Symptomen, die der Klient loswerden will, wo er sagt, da will ich dann auch das Muster loswerden. Ich mache es mal konkret, es kann zum Beispiel in meinem Job so ein Muster-Symptom-Komplex sein, dass ein Mensch nie die Chance hatte, wirklich zu lernen, mit den eigenen Gefühlen umzugehen. Ja, es kann sein, dass es da einfach kein Modell dazu gab oder dass die eigenen Gefühle besonders intensiv sind, intensiver als bei anderen Menschen. Irgendwas hat dazu geführt, dass der Mensch sich entschieden hat, klingt jetzt zu bewusst, also dass er sich dahin entwickelt hat, Gefühle eher zu vermeiden, als sie zu suchen oder auf sie zuzugehen. Und das kann dann zum Beispiel, dieses Muster könnte dann zum Beispiel zu dem Symptom führen, eine Beziehung immer abzubrechen, bevor enge Bindungen entstehen, weil enge Bindungen bedeuten auch, dass ich emotional involviert bin, dass ich potenziell verletzbar bin und dann wüsste ich nicht, was ich tun würde, wenn
weil ich diesem Gefühl wieder ausgesetzt
bin. Genau. Ja. Und deswegen breche ich lieber vorher ab. Gut, das würde dann vielleicht ab einem gewissen Punkt einen Leidensdruck machen. Ja, also ich wünschte, ich könnte eine längerfristige Beziehung halten. Es kann aber an anderer Stelle auch ein totaler Überlebensvorteil sein, weil das könnten dann zum Beispiel Menschen sein, die so eine No-Nonsense-Haltung haben zu Beziehungen. Ja, also die, wenn sie eine Person kennenlernen, ein Vorstellungsgespräch haben bei einem Chef, der sehr barsch und ungeduldig ist, dass sie im Vorstellungsgespräch schon sagen, nee, also es tut mir leid, wir können an der Stelle abbrechen. Ich glaube, das klingt nicht nach was für mich gut wäre. Super schützend, als Ja zu sagen zu einem Job, wo ich schon Bauchschmerzen habe vor dem ersten Arbeitstag, mich da 3 Jahre durchzuquälen und dann am Ende meiner Kräfte zu sein.
Ja.
Ja, also das gleiche Muster in einer anderen Situation, ein totaler Schutzfaktor. Rahmen, Und die Ebene kommt dann quasi zusätzlich noch mit dazu, dass das Muster meistens Hilfe und Belastung gleichzeitig ist. Ja, genau.
Ich fand das jetzt ganz interessant, dass du gesagt hast, dass oft deine Patienten schon kommen mit dem Ausdruck, sie wollen dieses Muster loswerden. Und das ist was mich zum Beispiel jetzt auch schon immer öfter womit ich auch schon immer öfter konfrontiert bin, nämlich, dass oft halt auch schon die Haltung da ist, auch bei Reitschülern oder eben Reitern einfach, dass sie damit irgendwas falsch gemacht haben müssen. Das heißt, ja, mein Pferd macht dieses und jenes oder verhält sich so, scheinbar strahle ich da was Falsches aus oder also schon eine sehr, sehr, eine Haltung einfach, in der sie sich selber sehr klein machen.
Auch sehr problemfokussiert
oder problematisiert. Ja, genau. Und da muss ich auch sagen, das wäre zum Beispiel mir noch ein Anliegen, dass wir in der Folge trotzdem vielleicht auch mal besprechen, dass hinter jedem Symptom ein Muster stehen kann, aber nicht muss.
Ganz wichtig.
Und das ist, glaube ich, wirklich, das ist einfach was, ich habe das, glaube ich, in einer vorherigen Folge schon mal gesagt, was mir auch wichtig ist, weil, weißt du, Mella, du kennst mich da wirklich und ich, so sehr ich aus tiefstem Herzen glaube und der Coach in mir vor allem glaubt, dass wir unglaublich viel ausstrahlen, was wir nicht wissen und auch auf unsere Pferde enorm wirken, ohne dass wir es merken. Ja. Und dennoch haben wir mit einem zweiten Lebewesen zu tun, das eigene Ideen hat, das eigene, ich will jetzt nicht unbedingt sagen Gefühle, da streiten sich sicherlich die Wissenschaftler, aber eigene Bedürfnisse hat.
Auch Verhaltenstendenzen, ja.
Ja, auch eigene Muster.
Ja, ja.
Und genauso haben die auch mal einen schlechten Tag.
Ja.
Und da kann ich das tollste Mindset haben, da kann ich die beste Vision haben, da kann ich so entspannt sein, wie ich möchte. Und trotzdem, und da sage ich jetzt auch mal, darf mein Pferd an diesem Tag auch einfach mal nicht funktionieren.
Danke.
Ohne, dass ich ein schlechter Mensch bin.
Ja, danke. Ganz, ganz wichtig. Und das finde ich auch wichtig nochmal für die Erwartungshaltung, die uns in unseren Berufen entgegengebracht wird. Ja, weil manchmal, ja nicht immer, ich glaube, das hängt so ein bisschen auch an, danke Freud, ja, unser aller Ur- und Übervater, gibt es so eine Grundhaltung, mein Therapeut sagt mir dann schon, was mein Muster ist. Ja, oder vielleicht auch bei dir, mein Trainer wird dann schon sehen, was das Problem ist von meinem Pferd oder von mir oder von uns beiden. Nö, zumindest von Anfang an, ja, weil so einer meiner wichtigsten Grundsätze ist, ich begegne, wenn ich in einer Therapiesituation jemandem begegne, einer völlig anderen Welt. In dieser Welt bin ich fremd. Ja, einer völlig anderen Lebenswelt. In dieser Lebenswelt hat nur mein Klient Expertise. Ich weiß wissenschaftlichen Hintergrund, ich weiß Sachen aus Erfahrungen aus anderen Therapien, ich weiß ein bisschen Zeug aus meinem eigenen Leben, ich habe Techniken und Interventionen gelernt, aber ich habe keine Expertise für diese Lebenswelt und deswegen ist für mich Therapie immer auch ein Erkenntnisprozess.
Ja.
Es ist nie so, dass ich jemandem in der ersten Sitzung begegne und mir denke, ah ja, das ist das Muster, darauf will ich hinaus. Ja, und dann sind es 15 Sitzungen, bis ich dann so weit bin, dass ich es meinem Klienten sage, gar nicht.
Ja.
Wir begeben uns gemeinsam auf eine Entdeckungsreise und auch auf eine Experimentierreise. Und dann, wenn wir Glück haben, finden wir mit vereinten Kräften das Muster, das vielleicht immer wieder zu bestimmten Symptomen führt, dass der Klient loswerden will und können dann auch gemeinsam überlegen, gibt es Situationen, in denen es bleiben darf und können dann gemeinsam gucken, welche Strategien und Techniken wir da anwenden wollen. Das heißt eigentlich, mein Klient in seinem Alltag anwenden will. Und werden da einfach zu einem Team, das gemeinsam an einem Problem arbeitet, aber mit gleicher Expertise, ja, also nicht, ich habe da kein mehr an Hintergrundwissen oder Erkenntnis für Zusammenhänge und das stelle ich mir vor, kann sehr frustrierend sein, ja, wenn ich so die Idee habe, mein Therapeut erkennt dann schon mein Muster und dann kommen die Leute zu mir und ich sage relativ direkt, dass ich das nicht tue, ja, und dass es eine gemeinsame Entdeckungsreise ist, aber ich glaube, nur so kann es wirklich funktionieren. Ja. Nur so können wir das finden, worum es wirklich im Einzelfall geht und uns nicht in Oberflächlichkeiten und Stereotypen aufhalten und die hin und her wälzen.
Und ich glaube, da ist jetzt zum Beispiel aber auch noch ein kleiner Unterschied zwischen unseren beiden Berufen, weil ich natürlich schon in dem Wissen, was Pferdeausbildung angeht, zum Beispiel schon sage, okay, ich weiß jetzt, bei 90% aller Pferde wirkt dieses und jenes oder ich sehe ja auch oft, der Reiter benutzt sein inneres Bein zu wenig, daher fällt das Pferd auf die innere Schulter.
Ja.
Also Dinge, die ich sofort ja auch sehe und sagen kann, okay, da ich schließe jetzt daraus, dieses auf die Schulter oder nach innen fallen ist ein Symptom dessen, dass der Reiter das innere Bein nicht korrekt dran hat. Aber ich glaube, trotzdem ist es wichtig zu wissen, auch als Reitschüler, dass ich in dem Moment ja mit zwei Individuen arbeite. Ja. Das heißt, ich muss einmal schauen, okay, erstens, das hatten wir bei der letzten Episode ja auch schon, dass ich sage, okay, mein Anteil für dich ist das gesprochene Wort.
Ja.
Und du musst es dann umsetzen auf das Pferd in die Hilfe.
Ja.
Und das heißt, ich muss erstmal für dich die richtigen Worte finden. Mhm. Ja. Du musst es korrekt umsetzen. Und dein Pferd muss auch noch so reagieren wie 90% der anderen Pferde.
Ja.
Und es ist einfach Fakt, dass das nicht immer der Fall ist.
Auch ganz wichtig. Und ich glaube, ich würde da sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich glaube, in dem Punkt unterscheiden und gleichen sich unsere Berufe gleichzeitig. Denn was du definitiv hast, ist mehr Möglichkeit zur Beobachtung. Du bist in der Situation wirklich dabei. Ich bin in der Situation
ganz genau. Das stimmt.
Und du siehst die Sachen. Und ich nicht.
Du kannst dich nur auf das gesprochene Wort verlassen.
Richtig.
Auf die Wahrnehmung.
Richtig. Bei mir gibt es wirklich nur mein hier kleines Flowchart. Wahrnehmung, Kommunikation. Zumindest in der Regel. Ja, ist auch nicht immer so. Manchmal verlassen wir auch die Therapieräume im Laufe der Therapie. Aber oder probieren in der Situation was aus, in meinem Therapiezimmer. Zum Beispiel ein Rollenspiel zu irgendeinem Gespräch. Aber oft ist es so, dass ich keine Beobachtung habe. Und da ist es wirklich ein Unterschied, dass ich dann, glaube ich, weniger nochmal Expertise habe als du. Gleichzeitig gibt es schon auch die Situationen, wo ich vielleicht aus einer bestimmten therapeutischen Schule komme oder mit einem bestimmten Konzept zur, sagen wir mal, Angstbewältigung schon viel gearbeitet habe. Und vielleicht auch wissenschaftliche Erkenntnisse über Ängste einfach habe. Ja, wie entsteht so ein Gefühl der Angst? Was passiert im Körper und so weiter? Und dann passiert es manchmal auch, dass ich sagen muss, ich habe ein Verständnis von diesem Gefühl Angst und das erlaubt eine gewisse Flexibilität, aber bestimmte Grundsätze, von denen bin ich nicht nur professionell, sondern auch menschlich einfach überzeugt. Mhm. Und ich merke dann vielleicht bei einem Klienten, dass der da ganz andere Perspektiven und Grundsätze hat.
Ja.
Und dann passiert es manchmal auch, dass ich sagen muss, das tut mir jetzt total leid, aber da kann ich, glaube ich, mit meinem Methodenrepertoire, mit meiner Grundhaltung, mit meinen Grundüberzeugungen zu diesem Thema nicht weiterhelfen. Und dann müssen wir jemanden suchen, der das besser kann in der Situation. Ja, also so eine Grundbasis an Expertise gibt es da, glaube ich, auch schon.
Ja.
Also von daher beides. Ja, auf der einen Seite ist die, denke ich, noch mal viel kleiner als in deinem Beruf. Auf der anderen Seite gibt es so eine Basis, da muss ich mich dann einfach auch echt zeigen als Therapeutin, mit der ich im Hinblick auf bestimmte Symptome oder Muster verwurzelt bin und von der ich deswegen nicht authentisch lassen kann. Mhm. Und das versuche ich meinen Klienten dann auch direkt zu sagen. Ja.
Genau. Ihr Lieben, ihr merkt schon, das war wieder so ein bisschen intuitiv geleitet. Mhm. Wir sind ein bisschen ab und zu mal abgeschweift. Wir hoffen, ihr habt trotzdem verstanden, aus welchem Grund und konntet dem so ein bisschen folgen. Ich glaube, es waren trotzdem einige interessante Dinge zu dem Thema Muster und Symptome und vielleicht auch so ein bisschen die Idee, was kann zu was führen.
Ja. Ich finde, für mich wäre auch noch eine wichtige Take-Home-Message, also einmal, dass es überhaupt so was wie einen Unterschied zwischen Muster und Symptomen gibt.
Ja, genau.
Dann, wie komplex ist es, rauszufinden, was ist das eine und was ist das andere. Und auch die Tatsache, dass wir es nicht immer sofort wissen, beziehungsweise, dass es in deinem Beruf viele Zwischeninstanzen gibt, die alle langsam auf diesen Veränderungsprozess von Symptomen und dann auch Mustern vorbereitet werden müssen. Und dann wäre so mein Wunsch und meine Idee vielleicht auch, dass es ein bisschen klarer wird, was denn eigentlich passiert oder passieren muss an Hintergrundprozess unter Umständen, wenn es nur darum geht, ein Symptom zu verändern.
Ja. Ganz genau.
Wie immer, vielen Dank fürs Reinhören.
Ja, für eure Zeit, die ihr mit uns verbringt.
Absolut. Und gerade wenn euch nochmal Teilaspekte zu diesem sehr großen Themengebiet von heute interessieren würden, freuen wir uns wie immer über eure Kommentare und Nachrichten und konkreten Themenwünsche. Ein paar sind schon eingegangen, da haben wir uns sehr drüber gefreut, ja. Und möchten euch ganz viel ermutigen, das auch weiterhin zu tun, ja, damit wir gerade so komplexe Themen noch ein bisschen verständlicher machen können.
Genau, unser Anliegen ist wirklich, euch einen Mehrwert zu bieten. Und ja, das gelingt uns natürlich nur, wenn wir von euch Rückmeldungen bekommen, was euch interessiert, was euch gut gefällt und was nicht.
In diesem Sinne,
macht's gut.
Bis zum nächsten Mal.